Wenn einer weiß, wie man Druck aufbaut, dann ein SHK-Profi. Aber Bruno alias Nample nutzt den Druck nicht fürs Wasser, sondern auch fürs Netz.
Aus dem Alltag zwischen Heizung, Rohren und Rohrzange wurde Social Media mit Sogwirkung.
Wir sprechen mit ihm darüber, wie man Reichweite aus dem Badezimmer holt und warum Likes kein Warmwasser ersetzen.
Egal, ob du selbst Handwerker bist, Baufan mit Instagram-Affinität oder einfach wissen willst, warum dein Installateur bald mehr Content postet als du, diese Folge ist für dich.
Was bedeutet Nample?
Nample hat eigentlich überhaupt keine spezielle Bedeutung. Es steckt nichts dahinter. Es war auch daher sehr einfach, es den Namen sichern zu lassen.
Du hast den Namen sichern lassen?
Ja,
den Namen als Marke oder wie?
Als Marke, ja.
Okay.
Das war sehr einfach, man bräuchte da kein Patentanwalt und überhaupt nichts, weil als ich Nample in Google eingegeben habe, kam überhaupt nichts. Mhm. Und daher hat es mich einfach nur die Kosten für die Anmeldung, für das Markenrecht gekostet und dann war der Name gesichert. Eine kleine Geschichte steckt dahinter. Nample kommt von Namblegat. Namblegat heißt so viel wie ich bin nicht weg auf Rumänisch. Und dieses Wort war, hatte ich versucht, als mein Instagram-Account-Name zu nutzen. Habe dann immer einen Buchstaben müssen wegmachen. Und dann wurde aus Namblegat Namble. Aber es hat wirklich keine spezielle Bedeutung. Und es ist wirklich also mehr oder weniger aus dem Kontext rausgerissen von allem.
Die Hörer merken gerade Instagram. Also ich habe vorhin geschaut, 260.000 Follower in die Richtung irgendwie schon. Ist dir das bewusst, wie viele Menschen das sind? Das ist ja unglaublich. Also für uns unglaublich.
Ja, es ist mir bewusst und es ist für mich auch eine riesen Auszeichnung. Ich freue mich über jeden Follower. Ich glaube, ich bin 280.000 auf Instagram und 360.000 auf TikTok und noch ein bisschen LinkedIn und noch ein bisschen Facebook und YouTube. Mhm. Und es ist eine unglaubliche Ehre für mich, diese Reichweite zu haben, zu bekommen, die Leute zu erreichen, die Leute täglich zu erreichen und die Möglichkeit zu haben, das Handwerk aus der Sicht von einem Handwerker zu zeigen. Mhm. Also jetzt, ich bin kein Heizungsmeister, ich bin Kundendiensttechniker und ich versuche das, was ich im Alltag erlebe, das, was ich im Alltag mache, in meine Stories zu packen und das Werkzeug, mit dem ich arbeite, dann praktisch in meinen Feed, in meine Reels, in meine Posts zu packen. Und das ist das, was mich die letzten 14 Jahre auf Instagram ausmacht.
Werkzeug, gutes Stichpunkt, Ju, bevor du gleich loslegst. Was bedeutet die Wasserpumpenzange für dich? Weil du hast die ja, vielleicht kannst du mir das in die Kamera zeigen, vielleicht geht es irgendwie. Ja, geil. Warum hast du dir das tätowiert? Also bedeutet dieses Werkzeug ein speziell was für dich? Oder?
Die Stilson-Rohrzange ist schon über 100 Jahre alt. Die kam damals aus Amerika nach Europa, war eines der ersten Rohrzange, die verwendet wurden. Und die steht für mich einfach für Handwerk, einfach für Arbeit und einfach auch für harte Arbeit. Weil heute ist es oft so, dass das, was vor 100 Jahren noch mit der Rohrzange gemacht wurde, ganz egal, ob das jetzt hier in Stuttgart, Berlin oder in New York war, das macht man heute oft mit elektrischen Geräten. Und daher ist es halt für mich eine ganz tolle Sache mit der Rohrzange.
Sehr cool. Mega. Voll interessant. Finde ich auch echt gut. Das sieht man schon, dass du mit deinem Beruf wirklich, ja, ist Leidenschaft, da steckt wirklich auch was dahinter, dass du das einfach so gern machst. Jetzt vor 14 Jahren hast du mit Instagram oder Social Media angefangen. Wie kam das? Ich meine, 14 Jahre Instagram, das war ja fast so der erste App-Download von dir, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es Instagram
schon? Hast du Instagram eröffnet?
Es ist tatsächlich so, dass ich seit 2011 ein iPhone 2 gehabt habe. Und es war vor 14 Jahren, oder mit dem neuen iPhone war es halt so, dass man jeden Tag in den App Store ging, einfach mal nachzusehen, welche App ist neu gekommen. Mhm. Und alles, was neu gekommen ist, hat man dann erstmal runtergeladen, hat es erstmal ausprobiert, eventuell danach behalten, gelöscht oder wie auch immer. Und so war es auch mit Instagram. Und es gab in 2011 einen Gasunfall, ich glaube in Bremen oder irgendwo im Norden. Und da hieß es dann, ja, der Kundendienstler, der Heizungsbauer hat nicht sauber gearbeitet. Und hätte er das nachweisen können, dann wäre es vielleicht nicht so gewesen, dass er der Schuldige ist. Da habe ich gesagt, dann alles klar, ab jetzt fange ich an, meine Arbeit zu dokumentieren. Ich mache Fotos und die Fotos, die werde ich dann abspeichern. Und da war für mich Instagram nichts anderes als heutzutage ein Cloud-Speicher. Das heißt, ich habe Fotos gemacht, habe die Fotos hochgeladen in Instagram, ohne Hashtag, ohne nichts, und habe die einfach da abgelegt. Aha. Und so ging meine Instagram-Karriere los als Cloud-Speicher.
Unfassbar. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es so eine Story nochmal gibt, aber das ist wirklich aus dem... Du wolltest dich absichern, einfach nur, dass man dir nichts anhängen kann. Und darauf ist jetzt wirklich so ein riesen Instagram- und Social-Media-Kanal entstanden.
Ja, ich wollte meine Arbeit in der Art abspeichern, dass wenn jemand nach ein paar Monaten ein Kunde kommt oder die Anlage ist ausgefallen und der Kunde nimmt jemand, am Wochenende kommt vielleicht ein anderer Heizungsbauer und der sagt, die Arbeiter wurden nicht richtig gemacht oder es wurde nicht richtig gewartet, wollte ich einfach Nachweis haben, dass die Anlage gewartet wurde und dass ich in dem Fall auch alles richtig gemacht habe. Und diese Fotos habe ich dann hochgeladen ins Instagram, und damals gab es nur 4x4, also die normale Bilder mit, glaube ich, 8 Filter gab es damals noch. Und das war's dann. Und und 2013, 2014 gab es dann die ersten Hashtags, oder habe ich die ersten Hashtags verwendet dann mit HVAC und Plumbing, also mehr international, denn es gab überhaupt kein deutsches Instagram für Handwerker. Das gab es zu dem Zeitpunkt. Okay. Es gab zwar schon ein paar Mädels, die so Beauty-Sachen auf Instagram gezeigt haben, aber dieses Handwerk gab es in dem Sinne noch nicht.
Also warst du einer der ersten, kennst du noch dieses, ich glaube, das war, gibt es irgendwie so gar nicht mehr richtig, Hashtag Handwerk. Das waren so ein paar, wo sich zusammengeschlossen haben.
Ja, gut,
das weißt du, was ich meine? Das ist schon ein bisschen her.
Ja, das war in 2019, das war damals Lust auf Handwerk.
Ja, Lust auf Handwerk, genau.
Ja, das ist in 2019, den Hashtag gibt es immer noch, die Seite gibt es auch immer noch, es wird auch noch verwendet, aber das war, wie gesagt, schon 2019 und ich habe ja 2011, 12 angefangen. Das war schon wieder 7 Jahre später.
Da war ich schon veraltet.
Da war ich schon 7 Jahre dabei, obwohl das auch wiederum schon 6 Jahre sind. Mhm. Ich glaube, 2019 war das erste Mal, oder war halt die Gründung von dem Lust auf Handwerk, und dann gab es auch die Treffen. Dann kam Corona dazwischen, und die Lust auf Handwerk-Seite, die gibt es immer noch, den Hashtag, der wird auch weiterhin verwendet. Der hat schon, ich denke mal, einige hunderttausend Verwendungen oder schon Richtung, ja, schon sehr groß geworden. Und es gab auch mehrere Community-Treffen.
Cool, ja, das ist schon ewig her. Aber du hast auch echt ein bewegtes Leben. Also du hast vorhin mal so im Vorgespräch mal so ein bisschen erzählt. Ich habe gefragt, können wir da wirklich drüber sprechen? Ist das für dich ein Thema? Du hast da ganz offen gewirkt und hast gesagt, das ist cool, können wir drüber sprechen, gar kein Thema. Wer steckt hinter Nample? Was ist so dein Leben? Was hast du vorher so gemacht? Woher kommst du?
Ich bin als deutsche Minderheit in Hatzfeld geboren, das liegt im Banat. Es war mal Österreich-Ungarn und ich glaube, ich 1926 an Rumänien gefallen, nach dem Ersten Weltkrieg. Wenn ich, ja, bin in Geschichte nicht mehr ganz so
gut. Ja, das ist auch kein Geschichtspodcast. Und
da bin ich aufgewachsen, also ich bin mehr oder weniger im Kommunismus aufgewachsen, bin dann mit 18 Jahren mit meiner damaligen Freundin, jetziger Frau, Heidrun.
Grüße gehen raus an Heidrun.
Ja. Wir sind schon sehr lange zusammen, schon über 40 Jahre. Wow. Dann bin ich mit 18, sind wir zusammen über die Grenze, also von Rumänien, haben einen illegalen Grenzübertritt nach Jugoslawien gemacht. Wahnsinn. Wurden da dann verhaftet, sind damals in Jugoslawien ins Gefängnis gekommen wegen illegaler Grenzübertretung. Sind danach, nach dieser Zeit im Knast, zur Deutschen Botschaft, haben dann von der Deutschen Botschaft unser Pass, also unser Spätheimkehrerausweis bekommen. Da jetzt meine Vorfahren sind vor ungefähr 260 Jahren, 270 Jahren, Baden, Elsass, Lothringer, Pfalz, sind die damals angesiedelt worden im Banat. Die Donauschwabe war das damals. Mhm. Und so bin ich dann in 1989 nach Rastatt gekommen, wo ich immer noch lebe, habe dann von 89 bis 92 LKW-Aufbau für Daimler gemacht und bin dann 92, 93 zu der Firma Groß, also der Heizungsfirma. Und da bin ich jetzt immer noch im 33. Jahr als SHK-Kundendiensttechniker. Mittlerweile nicht mehr so viel bei den Kunden, mehr organisatorisch und im Hintergrund kümmere ich mich darum, dass die Baustelle funktionieren und dass das Ganze läuft und dass das Material auf der Baustelle ist und dass die Abschlüsse, die Übergabe bei der Kunde passen. Das ist jetzt mehr so mein Hintergrund.
Mhm.
Voll interessant, ja. Wir hatten es ja vorhin auch. Das sind so Geschichten, da spricht man irgendwie leider nicht so oft drüber, aber es sind wirklich Geschichten, die interessant sind, die es, glaube ich, immer auch wieder gibt, auch jetzt heute, heutzutage auch wieder. Und ja, irgendwie ist es schade, dass sowas in Vergessenheit gerät, oder?
Ja, ist es im Nachhinein. Ich meine, ich habe zwei Jungs, Nico und Ronny, die sind jetzt 23 und 25 und erst als jetzt die Jungs in einem Alter von 18, 19 waren, dann erinnert man sich an das Ganze, als man selbst in dem Alter war und was man sich damals alles zugemutet hat und was für einen damals das Wichtigste war. Ich weiß nicht, ob ich meine Jungs es heute erlauben würde, das zu machen, was wir gemacht haben. Und daher, da sehe ich erst im Nachhinein, was ich selbst meinen Eltern oder meine Frau, unseren Eltern angetan haben, als wir damals bei Nacht und Nebel über die Grenze geflüchtet sind, weil bei uns an der Grenze, also Hatzfeld liegt an der Grenze zu Jugoslawien, das war 2 Kilometer, da wurde geschossen, scharf geschossen. Und das Einzige, was wir wussten, war, dass zwischen 10 und 12 Uhr sind keine Hunde an der Grenze. Das war mehr oder weniger das Einzige. Und, wenn dann aber unverhofft doch ein Hund da gewesen wäre, dann bist du halt chancenlos. Und so sind wir damals über die Grenze und es ist im Nachhinein von heute gesehen der absolute Wahnsinn, aber damals hat man so Sachen überhaupt nicht gedacht.
Also hast du das dann irgendwie, plant man sowas mehrere Tage, sagt man den Eltern Bescheid, sagt man irgendjemand Bescheid?
Nein.
Weil es ist ja unheimlich gefährlich, das irgendjemand zu sagen.
Das ist eben das, dass die meisten, dass es niemand wissen darf, weil sobald es jemand weiß, verhält man sich komplett anders. Und wir waren noch bei meinem Schwager damals in der Tanzschule, da war Abschlussball und ja, sind dann abends um 11 Uhr oder was, haben wir uns auf den Weg gemacht über die Grenze nach Jugoslawien. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt so gewesen, die Grenze bei uns war sehr, war nicht ganz gerade. Das heißt, mit ein bisschen Pech ist man auf der einen Seite nach Jugoslawien gerannt und wenn man dann weiter lief, ist man wieder zurück über die Grenze zurückgelaufen. Das heißt, wir haben uns schon ein bisschen nach den Sternen orientiert, in welche Richtung wir laufen. Okay. Und wir wollten eigentlich ins nächste Dorf. Ich glaube, das was ist, Entschuldigung.
Alles gut.
Wir wollten ins nächste
Dorf.
Ja. Nee, weil das Handy ist aus, deswegen dürfte es eigentlich gar nicht sein.
Das wäre auch die Premiere, so im Podcast ein Live-Telefonat. Das wäre doch auch. Wer ruft an? Nee, die Frau, die Heidrun. Ja, die
Heidrun. Sorry nochmal.
Kein Problem, alles gut.
Die Richtung wusste man, in welche Richtung man laufen muss. Wir hatten natürlich Angst, wenn man was falsch macht, dann läuft man wieder zurück. Und wenn dann da ein Hund ist, dann hat man verloren. Und es wurde ja scharf geschossen. Also es war ja nicht so, dass es jetzt eine innerdeutsche Grenze wäre, wo vielleicht ein Deutscher und ein Deutscher sich treffen, sondern bei uns war es halt eher so, dass es doch ein bisschen anders war, das Ganze an der Grenze. Und dass wir halt etwas einfacher, dass jetzt die Bereitschaft wenn man uns erwischt hätte, dann wäre es halt auf alle Fälle schlecht gewesen für uns.
Ja. Tot?
Tot vielleicht nicht, aber man hätte halt schon eine Zeit im Knast verbracht und das ist halt im Kommunismus ist das nicht so einfach. Ich meine, der Knast in Jugoslawien war jetzt nicht, ja, war schon ein bisschen schlimm für einen 18-Jährigen, aber der Knast, den man dann gemacht hätte, wenn man erwischt worden wäre und zurück nach Rumänien hätte müssen, das wäre was anderes gewesen.
Warum musstet ihr dann ins Gefängnis?
Wegen illegaler Grenzübertretung.
Ah, okay.
Wurdet ihr dann doch erwischt?
Oder? Ja, genau. Ja, wir wollten eigentlich uns irgendwie bis zur deutschen Botschaft nach Belgrad durchfragen oder durchkommen, aber man hat uns im ersten Dorf gesehen, erkannt und die Polizei gerufen. Dann wurden wir mitgenommen, wurden wir vor den Haftrichter gebracht, verurteilt. Ich habe damals so Flickenteppich gemacht. Ich glaube, in den 90er kennt man noch die, das waren so Ikea-Teppiche, die alle Farbe hatten, also so Flickenteppiche. Ja. Und meine Frau war damals in der Margarinefabrik oder was das war, die Zeit damals. Und das war dann so. Und dann gab es halt als Bezahlung für den einen Tag eine Schachtel Zigarette. Ich war 18, habe nicht geraucht und wollte auch nie rauchen. Aber am ersten Tag habe ich die Zigarette dann einfach hergegeben und dann am zweiten Tag wollte jeder die Zigarette haben und dann habe ich gesagt, nee, ab jetzt rauche ich und dann habe ich sie selbst geraucht, weil es war zu gefährlich jetzt zu sagen, nee, ich gebe sie nur dem oder dem oder ich teile sie aus. Es waren 14 Häftlinge in der Zelle und da habe ich gesagt, nee, ich rauche sie selber und habe dann mit 18 angefangen zu rauchen.
Aber bevor wir gleich nochmal über das Handwerk und über Social Media und dir vielleicht auch den ein oder anderen Trick für Social Media entlocken können, ist tatsächlich, also man hat jetzt nicht so oft jemand vor sich, der halt im Gefängnis war. Und natürlich sind es jetzt so Fragen, da fühle ich mich dann irgendwie komisch, kann ich das fragen oder nicht? Man will ja nicht unhöflich sein, oder ich glaube, das ist auch eine emotionale Geschichte für dich. Aber wenn man da einfach nochmal nachbohren darf, also weil du gerade gesagt hast, ihr wart 14 Leute in einer Zelle.
Ja.
Also wie sieht da so ein Tag aus? Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Der Tag war morgens, glaube ich, um 6.30 Uhr musste man ist dreimal an die Tür geklopft worden, dann musste man halt neben am Bett stehen, das Bett musste gemacht sein. Dann sind die halt durchgegangen, haben sich das Ganze angeschaut. Und das war dann 6.30 Uhr, um 7 Uhr gab es dann Frühstück. Und Frühstück war halt, ja, ich kann mich nicht mehr so genau, war halt so ein bisschen, ja, es war Frühstück. Mhm. Dann ging es um 8 Uhr ans Arbeiter, um 12 Uhr gab es, meistens gab es so Schweinshaxe oder so, aber gekocht. Also jetzt nicht so wie wir es kennen, sondern eher war die Haxe gekocht, das war dann so ein mit Bohnen, nee, eine Haxe mit Bohnen gab es dann meistens. Und dann nachmittags gab es wieder Arbeiten. Zweimal in der Woche gab es dann, durfte man duschen oder so. Und auch das war halt, ich war damals 18, es gab ein Handtuch und der erste hat nicht noch trocken gewischt, der letzte hat immer das Handtuch ausdrehen. Das war halt immer.
Ein Handtuch für alle.
Ein Handtuch für alle, ja, ja. Und es war auch so, auch das Gleiche, gab auch die Probleme dann mit dem Toilettenpapier und es war halt, es war für mich schon eine harte Zeit. Also es war eine Zeit, die, ich habe sie mitgemacht, ist Teil von mir, aber ich würde sie jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, es ist etwas, das man unbedingt machen muss oder so, weil es war kein Fernsehknast oder so. Mhm. Es war das Leben und es war Realität. Und was das für eine Realität ist, das merkt man oft erst Jahre später. Also das merkt man nicht gleich, weil danach, als wir dann raus sind aus dem Gefängnis, dann sind wir nach Deutschland. Ich hatte zwei Brüder, die sind vor mir über die Grenze. Ich durfte nicht mit, deswegen sind die damals allein weg, was für mich schon schlimm war und für die Eltern. Und dann war erstmal die Freude, dass ich wieder bei der Brüder war. Natürlich auch die Angst um die Eltern. Und das hat dann überwogen und die ganze Zeit, die man dann irgendwo in einem Gefängnis verbracht hat, das kommt alles erst Jahre später wieder zurück. Das heißt, das ist halt wirklich so, wenn einer sagt, ja hier, ich war da und da irgendwo gewesen, war immer im Einsatz und das kommt erst nach Jahren, das merkt man wirklich erst oft viel, viel später.
Was echt? Das glaube ich, ja, am Anfang wird es wahrscheinlich verdrängt und dann kommt es irgendwann.
Am Anfang wird
es
verdrängt und wenn man dann selbst irgendwann Kinder hat, dann wird es einem erst bewusst, was man den Eltern vielleicht angetan hat zu dem Zeitpunkt. Aber gut, die Eltern haben das damals auch mit unterstützt, mehr oder weniger. Wahrscheinlich, weil sie keine andere Wahl gehabt haben. Weil ich hätte müssen am 9. September zum Militär gehen mit zwei Brüdern im Ausland und im Kommunismus war das halt ein bisschen schwierig geworden. Mhm. Weil da ist es dann halt nicht so schlimm, wie ein Gefängnis im Gefängnis ist, aber auch nicht ganz so ohne. Deswegen wollten auch die Eltern, dass wir rauskommen oder dass wir zu meinen Brüdern kommen.
Ja. Wegen einem Grenzübertritt, gell? Das ist doch eine Straftat, wenn man über eine Grenze läuft. Das ist ja verrückt.
Es gibt manche Länder heute immer noch. Ja, also es ist ja nicht so, dass sich das alles geändert hat. Durch Schengen haben sich die Grenzen jetzt alle ein bisschen geändert und geöffnet. War aber damals wirklich noch so, dass es halt Kommunismus war. Und Kommunismus ist halt wiederum was ganz anderes, wie jetzt, selbst wie Kommunismus vielleicht heute angesehen wird oder so. Das war dann noch, was anderes.
Und wie lange warst du da drin?
Das war damals, insgesamt war das, glaube ich, knapp 2-3 Monate, sowas war das. Also es ging halt über einen Monat waren wir dann im Gefängnis, dann kam man ins UNO-Lager und dann durften wir erst zur deutschen Botschaft und dann wurde einem der Pass ausgehändigt und dann konnten wir erst weiter.
Und ein bisschen Freiheit und dann, wo geht's hin?
Dann geht's, ich hatte ja meine Brüder in Deutschland und es ist halt nochmal ganz kompliziert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Großvater nehme, das waren 11 Geschwister und von den 11 Geschwistern waren jetzt 3 oder 4 noch zu dem Zeitpunkt in Banat oder in Rumänien. Ein paar wohnten in Deutschland, ein paar sind nach Amerika gegangen. Mhm. Einige, ist nicht ganz klar, ob es auf der Titanic war oder davor oder danach, aber die sind damals auch in der Zeit um die 20er Jahre nach Amerika, also die von meinem Großvater. Also es war ja so, dass bis das Ganze mit dem Kommunismus losging, war die Grenze ja offen, bis in die 60er konnte man sich ja besuchen. Das heißt, wenn jemand aus Hatzfeld nach München oder Nürnberg wollte, da war das kein Problem. Mhm. Als die Grenze geschlossen wurde und der Kommunismus alles ein bisschen anders gehandhabt wurde, war auch die Grenze wieder da. Mhm. Ja. Und dann war halt die Möglichkeit, jetzt hier auch Verwandte zu besuchen, die man ja immer schon gehabt hat, auch in Deutschland, nicht mehr so einfach möglich. Okay. Das heißt, wir hatten als deutsche Minderheit immer noch Verwandten auch in Deutschland. Das war immer schon so.
Voll interessant. Ja, es ist wirklich eine interessante Geschichte. Hätte ich nicht gedacht, dass wir darüber heute sprechen werden. Weil ja, das war jetzt, im Vorgespräch kam das so, hast du davon erzählt, dachte man, jetzt müssen wir drüber sprechen. Das ist interessant und interessiert bestimmt auch andere. Du hast jetzt vorhin, ich versuche jetzt wieder den Bogen zurückzumachen zu Social Media und Instagram. Du hast vorhin gesagt, du hast deine ersten Posts, als es dann Hashtags gab, auch schon mit englischen Titeln versorgt. Und da hast du auch gesagt vorhin mal, du hast auch wirklich viele Follower, die dich auch kontaktieren im Ausland, ich glaube in Pakistan war es, richtig?
Ja.
Wo auch der Vater damals in den 80er und 90er Jahren schon in Dubai auf einer Baustelle gelebt hat und der jetzt wirklich auch wirklich, die Tochter zeigt ihm deine Posts.
Ja, ja. Das ist für mich, und ich habe, ja gut, ich müsste jetzt suchen, bei mir ist es wirklich so, dass ich will nicht sagen täglich, aber auf alle Fälle mehr was in der Woche, bekomme ich Fotos aus der ganzen Welt von Heizräumen oder von Kollegen, von Handwerkern, die irgendwas bauen. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass ich das mit dem Account oder mit diesem Instagram-Account gemacht habe, weil ich finde, jeder, der in Social Media was macht oder seine Anlage zeigt oder sein Werk zeigt, das er gemacht hat, der achtet darauf, dass alles im Wasser ist, dass die Leitungen richtig verlegt sind. Und da profitiert nicht nur der Handwerker davon, da profitiert auch in jedem Fall der Kunde. Und genauso ist es nicht nur im Inland, so ist es auch im Ausland. Also ich habe sehr viele Kollegen auch aus aller Herren Ränder. Ist es egal, ob das jetzt Türkei ist oder ob das Neuseeland ist, ob das Kanada ist, die zu 100% nicht so viel Wert auf das Aussehen von der Anlage legen würde, wenn sie nicht die Bilder online stellen würde oder mir die Bilder zusenden würde und fragen würde, was meinst du davon, wie sieht das aus für dich, ist das okay, ist das schön? Und natürlich gibt man dann Daumen hoch und dann freue ich mich für die Kollegen, dass sie so schöne Arbeit gemacht haben und die freuen sich natürlich, dass sie ein bisschen Anerkennung bekommen und das ist auch sehr oft aus anderen Ländern, also jetzt, ich habe sehr viele Follower auch aus dem Iran, die eigentlich nicht im Social Media ihre Arbeit zeigen, die mir aber dann als Privatnachricht die Fotos von ihrer Arbeit zusenden, von ihrer Fußbodenheizung und die dann schon zufrieden sind mit einem Daumen hoch und bestimmt auch stolz sind, wenn sie gesagt bekommen, dass es eine schöne Arbeit ist. Und das freut mich natürlich auch.
Die sehen dich als Vorbild.
Ja gut, die sehen mich, ich weiß es nicht, ob es jetzt als Vorbild ist, die sehen mich auf alle Fälle so, dass es für sie was Besonderes ist, wenn ich ihnen sage, schöne Arbeit oder gut gemacht. Und es gab auch sehr viele, die Fußbodenheizung anders verlegt haben, als sie jetzt in Deutschland verlegt wird. Wir verlegen sehr eher von außen nach innen und innerer Kreis und dann von innerer Kreis wieder nach außen. Und in vielen Ländern, auch bei den Amerikanern, wurde es immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück und das war's. Und es gibt sehr viele, die mittlerweile die Verlegungsart, wie wir sie verwenden, als Vorbild nehmen oder es auch auf diese Art machen, obwohl sie es vielleicht noch bis vor ein paar Jahren ganz anders gemacht hätten. Es gibt auch viele, die dann mich anschreiben und sagen, wie lang ist dein Fußbodenheizungskreis maximal? Und dann schreibe ich, komm, bei 100 Meter hört es auf, dann machen wir neuer. Mhm. Wo dann auch sage, oh, ich habe früher 150 Meter gemacht, ich wusste nicht, warum es nicht warm wird. Ich werde es auch mal bei 100 Meter belassen und ja.
Glaubst du, da wird das deutsche Handwerk irgendwie auch so als Qualität gesehen? Einfach auch mit der Ausbildung, die wir haben, also schulisch und im Betrieb, dass da einfach die anderen Länder das auch so wissen und dann dich halt auch kontaktieren und dich da so als Referenz oder als Maßstab
nehmen. Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall ist das, was wir zeigen oder das, was ich zeige, weltweit so ein bisschen als Referenz gesehen. Und da wird es auch die Isolierung von der Leitungsrohre, das wird so ein bisschen als Referenz gesehen, wie sie es gerne hätte oder wie andere es auch gerne machen würden. Die Art und Weise, wie wir die ganze Kabel und Leitungen verlegen oder wie der Aufbau von einem kompletten Heizraum ist, das wird schon so gesehen. Es ist in anderen Ländern komplett anders. Ich meine, in Amerika wird anders geheizt, als es in Australien ist. In England sieht die Anlage anders aus. Bei uns wird alles über einen Thermostat am Heizkörper geregelt. In anderen Ländern ist es oft so, dass jeder Strang dann ein eigenes Ventil hat, das auf- und zufährt, wenn die jeweilige Temperatur erreicht ist. Und auch die Außentemperaturregelungen, Außentemperatursteuerungen, so wie wir sie kennen in Deutschland, die waren bis vor ein paar Jahren in anderen Ländern kein Standard, sind aber mittlerweile auch im Ausland immer öfter als Standard angesehen. Früher gab es da oft nur Festwertregelungen. Und ja, das kriegt man schon alles mit, wenn man sich so das Ganze durchscrollt und das Ganze durchliest und durchschaut, was halt da alles gemacht wird.
Was sagst du dazu, wenn Handwerker sagen, Social Media ist ein Quatsch, das brauche ich nicht, das mache ich nicht? Hast du dafür ein Verständnis grundsätzlich oder hast du da ein anderes Bild davon?
Ich finde, wenn man Social Media jetzt hier in die Ecke stellt, das brauche ich nicht, das muss ich nicht, das ist eigentlich komplett falsch, weil Social Media schadet niemand. Man hat die Möglichkeit, wenn jemand das nicht selbst machen will, dann können das die Azubis machen. Die Kunden hätten die Möglichkeit zu sehen, wie die Firma arbeitet, was die Firma arbeitet, wie sauber die Firma arbeitet, was für Referenzprojekte, was jetzt Bad, Heizung, Fußbodenheizung, Lüftung, Klima, das Ganze angeht, zu sehen. Und da gibt es sehr viele Firmen, die das sehr gut machen, sehr professionell machen und wo die Chefs auch es verstanden haben, dass die Azubis das auch machen können oder auch mithelfen können und auch dazu beitragen können und auch die Monteure auf der Baustelle, wenn sie mal eine Arbeit gemacht haben, ganz ruhig mal ein Foto davon machen dürfen und auch stolz sein dürfen auf das, was sie gemacht haben. Ich meine, wir müssen alle diese Datenschutzverordnung unterschreiben beim Kunde und er muss halt zustimmen, dass wir überhaupt arbeiten dürfen. Das stimmt dabei auch meistens zu, dass wir Fotos von unserer Arbeit machen dürfen. Und dann ist es auch so, wenn wir die Zustimmung vom Kunde haben, dass wir dann meistens die Fotos machen dürfen.
Da muss man schon ein bisschen aufpassen auch. Ne?
Gut, ich meine, den Kunde persönlich, dann nimmt keiner mit aufs Foto. Und wenn man den Kunde fragt, ob man ein Foto machen darf von der Anlage, wenn sie fertig ist, da sagt selten jemand nein. Mhm. Weil, wie gesagt, ich war jetzt heute Morgen mit zwei Kollegen aus China bei einem Kunde in Steinmauern und da war auch der Kunde sehr begeistert. Der war sehr begeistert vom Interesse von den Kollegen aus China. Er war sehr offen und es war für mich natürlich eine riesige Freude zu sehen, wie er sie empfangen hat und wie er uns alle empfangen hat und dass wir im Heizraum Fotos machen dürften, dass wir die Anlage erklärt bekommen haben, Außengerät und das Ganze. Und die Kunden, die sind meistens sehr viel offener, als wir es uns vielleicht eingestehen wollen.
Ich merke irgendwie in dem Gespräch immer mehr, ich glaube, das bedeutet ja was, Menschen entweder zusammenzuführen oder irgendwie soziale Kontakte zu knüpfen, vielleicht sogar weltweit. Ich glaube, das bedeutet ja irgendwie was, kann das sein?
Für mich ist ja als Social Media ist für mich mehr oder weniger die sozialen Kontakte sind für mich am wichtigsten. Also da ist unabhängig davon, ob das die sozialen Kontakte nach Amerika, nach England oder in dem Fall jetzt heute nach China oder nach Australien sind. Ich habe vor 2 Jahren die Kollegen aus Australien hier gehabt. Ich habe vor 1 Monat einen Kollegen aus der USA hier gehabt. Mit dem durfte ich die Berufsschule in Bühl besuchen, damit die auch sehr wie wir unsere Lehrlinge, wie die praktisch lernen, unter welcher Bedingungen und welche Räume und wie das Ganze aussieht, was die da lernen. Und es macht mir einen unglaublichen Spaß, das Netzwerk oder die sozialen Kontakte mit der ganzen Welt. Also das ist für mich etwas, was mehr oder weniger unbezahlbar ist.
Hast du einen Grund, woher das kommt? Oder ist das einfach, hat sich so entwickelt?
Ich glaube, das hat sich schon von Anfang an entwickelt, dass ich jedes einzige Anschreiben, das ich bekomme in Instagram, beantworte ich. Und das ist dann egal, ob das morgens, wenn ich aufstehe, ob das 20 sind, ob das 60 sind oder ob das bis abends, ganz egal, wie viele es sind. Alles, jeder, der mich anschreibt und wenn er nur fragt, was ich meine, wann irgendwie ein Kompressor von Bosch auf den Markt kommt und ich es nicht weiß, dann antworte ich, ich weiß es nicht, aber ich würde mich auch freuen, wenn einer kommt. Und es gibt halt diese Frage, die gibt es halt wirklich täglich, dass irgendeiner mal vielleicht irgendein Werkzeug vermisst und dann meint, oder dass irgendeiner schreibt, ich habe eine interessante Entwicklung, könnten wir vielleicht da was auf den Markt bringen, und dass ich dann schreibe, du, ich mache es vielleicht nicht selbst, aber ich hätte jemand, der eventuell da unterstützend mitmachen kann. Und da muss ich noch dazu sagen, ist es mir auch ein Anliegen schon seit Jahren gewesen, wenn ich ein Werkzeug bei den Amerikanern zum Beispiel gesehen habe, wo ich den Eindruck habe, oh, das könnte da was für Deutschland sein, dass ich das dann zu uns auf den Markt bringe, wie auch immer, aber dass wir Handwerker das auch haben. Und das ist noch so ein kleines Nebenhobby von mir, in der ganzen Welt rumzuschauen, wie die Arbeiter, was für Arbeitserleichterungen möglich wären und was wir von dem Ganzen dann in Deutschland verwenden könnte. Und dann habe ich da einen Kollegen in Österreich, der das Ganze dann umsetzt, meine Ideen dann zusammen mit anderen Firmen, die das herstellen, setzt dann die Firma Bachler um, und so haben wir Leckstopper und Pipewise und alles Mögliche auch nach Europa gebracht. Das sind alles Werkzeuge, die ich als eine Bereicherung oder eine Vereinfachung fürs Handwerk halte.
Voll interessant, hätte ich jetzt auch nie gedacht, aber wenn man jetzt mal so auch in die Zukunft schaut, du hast gesagt, du warst jetzt auch an der Schule mit einem amerikanischen Kollegen, gerade auf die junge Generation gesehen und vielleicht einen Blick Richtung Handwerk, dass das auch so tatsächlich so international sein kann, wie du es jetzt beschreibst, das hätte ich jetzt auch nie gedacht, aber sagst du, das ist vielleicht auch ein Weg oder eine Motivation, jetzt gerade um auch den Fachkräftemangel oder allgemein den Nachwuchs da ein bisschen mehr ranzuführen? Man kann im Handwerk auch Social Media machen, man kann international Kontakte haben, man kann echt da wirklich vielseitig unterwegs sein. Ist das nicht auch so eine Motivation dafür?
Ist auf alle Fälle eine Motivation. Also ich meine, wir sehen es ja, wenn wir jetzt eine Messe hin in Frankfurt, ist ja internationaler geht es nicht mehr. Und da versuchen auch alle Hersteller so international wie möglich zu sein. Auch zum Teil versucht man schon von der Messe oder von der Hersteller her, die Besucher oder die Gäste in internationale, ich will jetzt sagen, Gespräche oder Möglichkeiten mit einzubinden. Auch bei Herstellern ist es so. Ich war vor 2 Wochen bei der Firma Wiha auf einem Social Media Day, der auch sehr international war. Also wir hatten bei Wiha schon Kollegen aus Australien, aus Amerika. Dieses Jahr waren es Kollegen aus Irland, aus Belgien, aus Norwegen, aus Frankreich, aus Polen, und da ist es wirklich so, dass diese sprachliche Barriere, die viele von uns vielleicht meinen, dass die vorhanden ist, dass die gar nicht ist. Und das hat auch die Firma WH gut gemacht. Dann gab es halt so kleine Gruppe, internationale Gruppe, also so, dass man halt wirklich sich mit Händen und Füßen verständigen musste. Und das hat sehr gut funktioniert. Und am Ende des Tages hatten jeder, der da mitgemacht hat, ein paar internationale Freunde mehr gehabt. Cool. Und hat sich halt gefreut und freut sich heute noch, wenn zum Beispiel der Kollege aus Griechenland oder der Kollege aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich oder woher auch immer was postet. Also diese Barriere mit der Sprache, die gibt es in Instagram eigentlich nicht so, weil ich habe unter jedem Post die Möglichkeit, eine Translation zu machen. Mhm. Ich kann das direkt übersetzen. Und das ist auch was Instagram, was für mich was ganz Besonderes ist. Ich muss jetzt nicht mehr alles rauskopieren und in Google Translate machen, sondern ich kann es in Message direkt übersetzen lassen, was halt auch sehr einfach ist, aus jeder Sprache mittlerweile. Und das ist halt was ganz Tolles.
Mhm. Ja, das verbindet, das macht es einfacher.
Und das macht es einfacher.
Zukunft sicherlich noch Dinge, wo es dann auch einfacher wird, mit anderen Menschen, die eine andere Sprache sprechen, sich zu unterhalten, zu kommunizieren. Es ist unheimlich spannend. Ich glaube, also was ich dir jetzt schon sagen konnte, du bekommst auf jeden Fall nochmal eine Einladung für eine zweite Folge. Ist mir völlig wurscht, auch wenn wir dann zu dir nach Rastatt kommen und das Studio mitnehmen, dass du nicht über die Autobahn, über den Stau fahren. Du hast noch so viel zu erzählen, du hast noch einiges im Leben gehabt. Aber tatsächlich, was ich auch spannend fand, ich habe mir immer die Frage gestellt, machst du das hauptberuflich mit Social Media? Du hast vorhin ja schon gesagt, du bist angestellt. Das finde ich auch ultra spannend, dass du, weil ich weiß, wie es ist, viele Menschen sagen, boah, ich will das Social Media Ding machen, da muss ich nicht mehr auf die Baustelle, habe ich ein lockeres Leben. Du bist 40 Stunden auf der Baustelle in der Woche, nicht am Tag, sondern in der Woche. Und ja, dann noch Social Media Vollgas. dann reist du noch rum.
Ja.
Wie viele Stunden hat dein Tag?
Ich habe normalerweise eine 40-Stunden-Woche, aber ich versuche natürlich immer, wenn es möglich ist, 3-4 Stunden mehr zu machen in der Woche, weil ich halt am Ende des Tages, um zu reisen, meine paar Überstunden brauche, damit ich halt irgendwann wieder frei bekomme. Ich freue mich jeden Morgen. Also es ist für mich wirklich was ganz Tolles, dass ich arbeite jeden Tag, jeden Morgen, auch montags morgens bin ich motiviert und ich bin immer motiviert, wenn ich in der Arbeit ankomme. Die meisten sind schon ein bisschen genervt, wenn ich montags komme und ich bin gut drauf und freitags bin ich immer noch gut drauf. Es gibt vielleicht ab und zu Tage, wo das Wetter und die Kunden ein bisschen stressen, aber es macht mir einen großen Spaß, das Ganze. Es macht mir eine riesen Freude auch mit den Kunden. Es macht mir eine riesen Freude, auch mit den Hersteller zu kommunizieren. Es macht mir eine Freude, auf der Baustelle zuzusehen, wenn wir Inbetriebnahme haben. Und je größer es ist, wenn das dann Industrieanlagen sind, dann macht das noch mehr Spaß, die Inbetriebnahme. Wir haben jetzt hier letztens eine Inbetriebnahme gehabt mit Train-Wärmepumpe, also Industriewärmepumpe, die halt schon richtig Wumms haben, wenn die dann wenn die Ladora loslaufen, dann merkt man erst, was da eine Power dahinter steckt, um diese ganzen Hallen und das Ganze zu beheizen. Es macht mir Spaß, sowohl Social Media als auch die normale Arbeit. Und Social Media ist so ein bisschen Teil auch von meiner täglichen Arbeit, weil ich die Fotos einfach zwischendurch mache. Das heißt, ich gehe jetzt nicht irgendwo auf die Baustelle, mache 3 Fotos und gehe dann wieder weg, sondern ich gehe auf die Baustelle, mache meine Arbeit und wenn es sich während der Arbeitszeit ergibt, mache ich dann halt noch ein Foto oder mache ich halt noch ein kurzes Video und danach bin ich auch wieder weiter und auf der nächsten Baustelle. Und es ist für mich mehr so wie eine Berufung, das Ganze, das ich mache.
Du brauchst Instagram auch als Cloud.
Ja. Da ich ja irgendwo die ganzen Daten oder die ganzen Fotos hochladen muss oder abspeichern müsste.
Eine Cloud, wo halt 260.000 Menschen zugucken.
Ja. Es ist wirklich, natürlich habe ich mittlerweile eine Cloud von, keine Ahnung, von Google oder von Apple oder was auch immer. Und in Instagram hat man wirklich nur noch die Fotos, die im Endeffekt auch die Besucher, die kommen, interessieren. Wenn ich jetzt natürlich das Konto mit 40.000 Fotos voll spammen würde, das wird sich niemand anschauen. Also wenn man in einem Instagram-Account 10.000 Fotos hat, dann ist da irgendwas schwierig, weil wenn ich jetzt einen neuen Follower hatte, der wäre wirklich gucken, ja, wann hat er angefangen, wenn der die 10.000 Fotos durchziehen soll, das ist ja unmöglich. Dann irgendwann, wenn nach gefühlt 80.000 Fotos hörst du auf und du bist immer erst bei 2.000, 3.000. Deswegen versuche ich, meinen Feed in Instagram mit 800, 900 Posts sauber zu halten. Die habe ich dann alle von 2011, 12 an bis heute und da versuche, wenn ich mehrere Fotos wieder dazu mache, dass ich dann irgendwo in der früheren Jahre ein bisschen was wieder rausmache, dass das Ganze für die Leute, für die Besucher, die halt jeden Tag oder immer noch kommen, dass ich es für die interessant halte, damit weil es würde, ja, es wäre ein Unding, wenn ich jetzt wirklich alle Fotos noch von der letzten 13, 14, 15 Jahre online hätte und jetzt kommt einer und wird halt gern sehen, ja, wo hat er denn angefangen in Social Media und müsste dann eine halbe Stunde scrollen, bis er die 10.000 Fotos durch hat, das würde niemand mitmachen. Daher versuche ich es interessant zu halten. Ich versuche in den Posts es so weit wie möglich so zu halten, dass die Follower, die hier durchscrollen, dass sie jetzt nicht so gelangweilt sind, dass es ab und zu nochmal auf ein Video auch beim Runterscrollen bis zum ersten Video draufklicken und es passt ganz gut.
14 Jahre Social Media, der Algorithmus hat sich bestimmt auch irgendwie, du hast ja vorhin gesagt, verändert. In welcher, also was sind so die zwei krassesten Sachen, wo dir so aufgefallen sind in der Zeit?
Die krasseste Sache für mich sind, dass Instagram war, ja, bis vor, ich glaube, 5, 6 Jahren war es bei Instagram so, dass es halt mehr oder weniger ein komplett offenes Feld war. Das heißt, wenn die Kollegen aus Amerika, aus Australien oder wo auch immer im Feed was gepostet haben, dann war das sofort bei dir sichtbar. Und da hat sich halt der Instagram ein bisschen geändert, da hat der Algorithmus sich so ein bisschen Richtung regionales Content geändert. Mhm. Also ich sehe jetzt eher, was mein Sohn oder mein Nachbar macht, aber die Kollegen aus Australien, aus Amerika, die muss ich dann schon gezielt suchen oder anklicken oder die kommen dann etwas weiter unten, mhm. weil halt Instagram meint, ja, dein Nachbar ist wichtiger oder mhm. ja, was jetzt, mein Sohn ist jetzt nicht wichtiger wie die Kollegen, weil den sehe ich auch so, aber es ist nun mal so, dass Instagram geht ja immer davon aus, dass wenn man eine bestimmte Größe hat, dass man Geld verdienen will und deswegen ja, wollen die halt, dass du da wahrscheinlich regional dein Geld verdienst mhm. oder wie auch immer. Und deswegen versuche die das auch regional auszuspielen, das Ganze. Eine Möglichkeit, in den Algorithmus einzugreifen, das gibt es nicht. Mhm. Und es ist auch so, wenn jetzt irgendeiner sagt, oh, der hat nur 5.000 Aufrufe oder 10.000, das entscheidet nicht ich mhm. und das entscheidet auch nicht mein Handy mhm. und das entscheidet der Zufall und der Algorithmus. Mhm. Und wenn der Zufall sagt, hier, der Algorithmus zeigt dich jetzt gleich 100 Leute innerhalb der ersten Sekunde, dann ist es gut, dann wird das Video ausgespielt und wenn der Zufall oder der Algorithmus sagt, nee, heute mag ich dich nicht, mhm. dann bleibst du halt nur bei ein paar Tausend oder nur bei denen, die wirklich auf deine Seite kommen und dich dann da sehen und wirst nicht in einem normalen Reels-Feed oder sonst irgendwie geteilt. Mhm. Und das ist halt für viele schwer zu verstehen, aber das ist nicht beeinflussbar. Das ist nicht. Ich habe ein Video mit weit über 1 Million Likes, mhm. also Likes Wahnsinn. Über 1 Million wow. und ich hätte natürlich sehr viel lieber, dass ich die Million verteilt mhm. habe über die 800 Posts, die ich habe. Aber wenn Instagram mir auf einem Video 1 Million Likes gibt, dann ist das auch in Ordnung. Aber deswegen habe ich auch die Likes bei den meisten Posts ausgeschaltet, weil es geht mir nicht um die Likes oder was auch immer. Ich mache Content für Männer oder für Handwerker und generell ist es so, dass im Gegensatz zu Frauen Männer eher selten gefällt mir drücke. Mhm. Oder selten kommentiere. Das mhm. heißt, meine Kollege oder die männliche Kollege schreibe mir lieber 5 Privatnachrichten wie einmal eine Nachricht unter einem Post. Mhm. Und das ist halt nun mal so und das ist auch bewiesen. Das ist bei Frauen ein bisschen anders. Da kommentieren auch die Männer viel lieber. Aber ansonsten ist es eher so, dass die Männer jetzt hier mit Likes und mit Kommentaren dann lieber in die Privatnachrichten gehen und dann da schreibe, du, ist das Teil, was lohnt sich der Kauf? Oder kannst du was anderes mhm. empfehlen? Oder gibt es da nicht ein neueres Produkt als das hier? Und deswegen habe ich auch sehr viel mehr Nachrichten, als ich jetzt Kommentare unter dem Post habe. Weil ich halt eher die Handwerker oder die Follower eher so sind, dass sie halt Privatnachrichten schreiben.
Spannend. Interessant. Ja. Toller Ansatz. Also du bist auf jeden Fall mehr wie nur auf Instagram unterwegs. Du willst Leute auf jeden Fall Mehrwert bringen. Beraten habe ich jetzt auch irgendwie oder haben wir jetzt auch mhm. gelernt, definitiv. Du bringst Produkte aus dem Ausland nach Deutschland, mhm. dass es besser läuft. Dass die deutsche Handwerksqualität oben bleibt. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Wo gehen wir da eigentlich gerade wirklich hin? Sind wir noch so wie früher unterwegs? Ich glaube, da könnte man nochmal eine eigene Folge drüber machen. Aber es einfach unglaublich und schön, dass du ein Teil jetzt von uns, von der Höflich und der Baustein bist. Das freut uns total, dass wir dich da verhaften konnten. Leider passt es ja tatsächlich irgendwie.
Aber bei uns geht's nicht so lang.
Bei uns geht's nicht so lang. Nee, wirklich, danke, dass du die Zeit genommen hast, dass du hierher gefahren bist. Du bist durch den Stau, du hast einiges durchgemacht, um hierher zu kommen. Vielen Dank dafür und dass wir dein Wissen jetzt auch teilen können mit den Leuten und deine Stimme dafür haben. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Ciao. Danke.